Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, bist du da. Danke, dürfen wir jetzt zusammen in diesem Gottesdienst sein, dürfen wir dich feiern, dürfen wir in deiner Gegenwart sein. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Ja, mega cool. Jesus ist so gut und es ist mega cool, dürfen wir heute Morgen zusammen in seiner Gegenwart sein und auch jetzt in dieser Predigt ein mega cooles Thema anschauen, das mich wirklich fest begeistert. Nämlich das Thema vom Gebet. Und das Gebet ist so ein wichtiges Thema, weil ich wirklich glaube, dass nichts so stark die Beziehung zu Jesus kann dämpfen, zerstören, kaputt machen, unterwandern, wie die vergiftete Lehre vom Gebet. Wir befinden uns aktuell in der Predigtserie vom Vorsicht Gift. Heute ist der Abschluss, wie der Rudi schon gesagt hat. Und wir werden eben heute gibt es die Fortsetzung von der vergifteten Lehre vom Gebet. Und er hat vorher von der Kay erzählt, der Rudi, wo, wenn sie im Auto hockt, irgendwie ständig mit Jesus verbunden ist. Und das ist genau so soll es sein. Vielleicht nicht genau kopiert, wie sie es macht, aber wenn du nicht im Alltag mit Jesus so richtig, richtig eng unterwegs bist und es eben mehr Theorie ist als Praxis, wenn du das gar nicht wirklich erlebst, dann ist etwas grundlegend schief gelaufen, weil das ist nicht so, wie es Jesus eigentlich für dich würde wünschen. Er möchte mit dir in Kontakt sein, es soll lebendig sein, es soll alltäglich sein. Und wenn das der Fall ist, heute Morgen, das Ministry-Team wird da sein, du kannst da hergehen und sagen, hey, ich will das auch. Und wenn du das mehr möchtest erleben, bist du herzlich eingeladen heute Morgen. Das Gift im Gebet oder in der Lehre steckt eben vor allem auch ein bisschen, wieso es eben nicht in Erfüllung geht. Und dort haben wir uns letztes Mal ein paar Sachen schon angeschaut und ich möchte ganz kurz nochmal zusammenfassen, was wir uns angeschaut haben. Wir haben angeschaut, dass eben die vereinfachten Antworten von wenn dein Gebet nicht in Erfüllung gegangen ist, dass du dann halt einfach zu wenig geglaubt hast. Oder der andere Klassiker, Gott hat bessere Gedanken vorgehabt mit dem Ganzen, oder? Irgendwie in seiner allwissenden Allmacht hat er irgendwie die besseren Wege für dich parat gehabt. Das sind so die zwei Klassiker-Antworten. Und ich habe schon vorbereitet, dass es eben ein bisschen komplizierter ist, die Realität, und dass die Vereinfachungen, die führen zu sehr viel Schmerz. Weil es schlussendlich der Ball dann immer bei dir gelegen ist, weil irgendetwas ist du hast einfach zu wenig geglaubt, oder? Dann bist du dann schuld, wenn dir dein Ehepartner davon stirbt oder wenn sonst grauenhafte Sachen passieren, dann, genau, das ist die eine Sache, die wir uns ein bisschen angeschaut haben. Und eine andere ist, dass wir auch noch ein bisschen Umfragen gemacht haben, weil wir wollen auch echt sein, wir wollen auch Mitmachkille sein und ihr dürfen mit dem Smartphone habt ihr können an einer Umfrage teilnehmen und ich wollte von euch wissen, ob ihr wirklich an die Erfüllung von euch ein Gebet glaubt. Und mich freut besonders die Antwort hier. Die Person, die aufgeschrieben hat, ich glaube eigentlich tendenziell nicht so, dass meine Gebete in Erfüllung gehen, das freut mich besonders. Und zwar, weil das wirklich ehrlich ist. Und ich möchte euch motivieren, ihr habt heute, werdet ihr wieder die Chance haben, dürfen etwas auszufüllen. Und sind ehrlich, weil Verstecken bringt in vielerlei Hinsicht nichts. Erstens mal, Jesus sieht dein Herz sowieso. Also da kannst er sieht sowieso rein. Und er schaut es mit Liebe an. Und weißt du, der ganze Dreck, die richtig dunklen Sachen, all das Furchtbare, all deine Zweifel, deine Ängste, deine Verletzungen, dein Frust, was auch immer noch da ist, es ist sowieso da. Es bringt nichts einfach so zu tun, wie wenn es nicht um wäre. Und darum einfach ehrlich sein, wenn du nicht wirklich glaubst, dass Gott deine Gebete erhört, kann er nicht mit dir unterwegs sein dort, wenn du so tust, als wäre das in Ordnung. Erster Schritt ist, schau deinen Dreck an und bring ihn Jesus. Unbedingt. Weil, im Epheserinnen lesen wir, wenn du noch den Dreck ins Licht bringst, wird er Licht. Und der kann heilig kommen, der kann Jesus reinkommen. Dann können auch Geschwister, die du vertraust und mit dir unterwegs sind, kann man noch zusammen hineingehen und können einen Schritt weiterkommen. Unbedingt. Als Licht damit. Wer ist für die unerhörten Gebete verantwortlich? Wir haben hier, ich habe noch nicht verraten, weil ich die hilfreichste Antwort finde, die man hier geben kann. Aber ich möchte noch herausstreichen, dass die ein bisschen problematisch ist. Hier. Also meistens du selber. Weil es tut wieder die Last, du bist dann plötzlich extrem wichtig in dieser ganzen Gleichung. Und ich möchte das mal einfach so stehen lassen. Wir haben nämlich dann angefangen, Punkte zusammen anzuschauen, wieso ein Gebet nicht in Erfüllung kann gehen. Und wir haben 3 Punkte zusammen angeschaut. Der erste ist logischerweise Gottes Wille. Was er nicht will, das tut er auch nicht. Das zweite ist, dass der Glaube von der Person, die dafür gebetet wird, entscheidend ist. Wir haben sogar gesehen, dass nicht mal Jesus hat zum Teil können Wunder tun, weil der Unglaube so gross war von den anderen Menschen. Und der dritte Punkt ist, dass offensichtlich auch dein Glaube eine Rolle spielt, ob ein Gebet in Erfüllung geht oder nicht. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, dass ich das nicht so didaktisch sinnvoll gemacht habe, dass ich ausgerechnet die ersten 3 Punkte genommen habe, die genau in die Kerbe reinschlägt von «Du hast zu wenig geglaubt, der Gott hat halt andere Pläne gehabt». Aber ich verspreche euch, dass heute löse ich das ganze Rätsel auf, weil wir werden nämlich noch 6 weitere Punkte zusammen anschauen, die darüber mitentscheiden können, ob das Gebet in Erfüllung geht oder nicht. Ich habe auch schon angekündigt, wir sind Mitmachkirche und das werden wir heute noch mal einmal machen. Ihr dürft jetzt euer Smartphone zücken und dürft auf www.menti.com gehen und dann könnt ihr hier an dieser Umfrage live teilnehmen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wenn ihr Gott um etwas bittet, hängt denn eure Erwartung, dass das in Erfüllung geht, von der Grösse ab, die ihr ihn darum bittet? Also sprich, ja, was ist etwas Kleines? Oder das ist jetzt so ein bisschen Definitionssache. Aber du kannst dir das überlegen, oder? Gibt es Sachen, wo du denkst, mal, das sind grössere Sachen, da kann ich Gott... Das ist leichter, dass das passiert. Und gibt es Sachen, wo du denkst, nein, das ist irgendwie schwieriger. Oder denkst irgendwie von Bergen versetzen über heil mein Pfnüssel, ist irgendwie so alles etwa gleich schwierig, oder? So, ich muss da noch mitmachen. Ja, sicher. Gut. Das ist cool. Also die meisten haben offensichtlich gedacht, dass es nicht davon abhängt. Es hat auch noch ein paar gegeben, die auch noch. Wenn jemand noch Zeit braucht, dann nimm dir, hast noch ein paar Sekunden Zeit, kannst noch ausfüllen. Die anderen können sich schon mal einmal Gedanken machen über die nächste Frage. Nämlich, da würde ich gerne wissen, wie gut denkst du, dass du Gottes Stimme hörst? Und ich muss das noch schnell präzisieren, bevor er ausfüllen wartet. Ich meine da damit nicht so wie irgendwie der Moses aus dem Feuerbusch so, oder das Brausen aus dem Sturm und so, sondern mit Gottes Stimme hören meine ich, wow! Ich meine mit Gottes Stimme hören, wenn du ein Anliegen hast und ihn fragst, hörst du seine Antworten? Wenn er, und das kann sein, gewisse Leute spüren das irgendwie im Bauch, andere haben so Eindrücke, andere hören die Stimme im Kopf, wie wenn sie ihren eigenen Namen aussprechen, ohne es wirklich zu sagen. Also es gibt auch ganz, ganz verschiedene Arten. Und da möchte ich fragen, wenn du mit Gott am Reden bist, hörst du auch seine Stimme? Weißt du, was er, wenn er dir dann eine Antwort gibt? Genau, und da gebe ich euch jetzt auch noch 30 Sekunden Zeit und dann könnt ihr das noch ausfüllen. Und eben, ich finde es mega cool, wenn ihr da wirklich ehrlich seid. Weil, wie gesagt, es bringt nichts, wenn du ihn nicht hörst oder nur schlecht hörst oder alle 10 Jahre einmal hörst, weil Austausch mit Gott, wenn es wirklich sehr lebendig sein soll, dann muss auch etwas retourkommen. Und dann kannst du nicht einfach so all Jahr einmal eine Antwort von Gott, yes, und dann halte ich mich an dem fest. Und also das ist, Jesus möchte gerne etwas Lebendiges haben. Super, sehr cool. Gut, ihr werdet auch das Mal noch die Möglichkeit haben, wieder Fragen zu stellen. Und zwar ist es so, dass ihr die Frage könnt dort reinschreiben könnt. Und wenn andere schon eine Frage drin haben, die ihr toll findet, könnt ihr auch so einen Daumen hoch anklicken. Und dann sehe ich, dass da 2 oder 3 oder 10 Leute die genau gleiche Frage haben. Es ist ja so, dass du nicht jetzt musst während der Predigt schon diese Frage reinschreiben. Du kannst dir nach der Predigt, am Anfang auch vom Lobpreis, noch schnell 2 Minuten Zeit nehmen, um die Frage reinzuschreiben. Du hast also keinen Stress. Und es wird nach dem Lobpreis noch einen Moment geben, wo ich dann so die 1, 2 Top-Fragen, die ihr dann habt, beantworte. Gut, jetzt starten wir mit dem 4. Punkt. Wieso Gebet manchmal nicht in Erfüllung geht oder was eben dazu beiträgt, dass es in Erfüllung geht. Und wir haben den 4. Punkt, das ist die Hartnäckigkeit vom Beter. Wir finden, Jesus gibt uns ein Gleichnis, wo es darum geht, wie sollen wir beten, wo er das Gleichnis vom ungerechten Richter erzählt. Und zwar geht es dort eigentlich darum, dass er sagt, du musst so beten wie ein Richter, der ungerecht ist und dann eine Frau so lange den Richter bestürmt, bis er ihr doch noch Recht verschafft hat. Und ganz wichtig, ich habe es da sogar hergeschrieben, das Gleichnis zeigt, wie wir beten sollen und nicht wie Gott ist. Sondern es heisst, wenn wir etwas ein Anliegen haben, wo wir darum beten wollen, dann müssen wir dahinter gehen. Das heißt jetzt wirklich, das ist eben wie eine Frau, die sagt, Richter, und schau mal, es ist so ungerecht und ich brauche das und du verschaffst mir jetzt Recht und so weiter. Also die hat dort richtig ist sie an die ganze Sache hergegangen. Und das ist ein weiterer Faktor, den wir in der Bibel sehen, wo Jesus uns sagt, wir sollen so beten, wenn wir beten. Wir sehen es auch noch mal einmal, zum Beispiel im Thessalonikerbrief, betet ohne Unterlass. Ja, ist schwierig. Also ich schaffe es nicht, 24 Stunden durchzubeten, spätestens dann nicht, wenn ich einschlafe. Aber dranbleiben Ich glaube, das ist eine von den Kernbotschaften, die wir hier unbedingt mitnehmen müssen. Und ganz wichtig, Christen haben manchmal das Gefühl, Beten ist ein bisschen wie Magie beim Harry Potter. Oder wer von euch Bartimäus gelesen hat, das ist auch so. Es gibt so. Es ist wie Magie. Gebet und Magie sind zwei komplett verschiedene Sachen. Bei der Magie, dort ist es wichtig, dass du deinen Zauberspruch möglichst genau aufsagst und möglichst deine Gedanken noch am richtigen Ort hast und möglichst alles korrekt machst. Und irgendwie da deine Hexen und weiss auch nicht was alles, Ritual, musst du alles perfekt einhalten, weil wenn du das nicht machst, dann geht es entweder nach hinten los, funktioniert nicht oder Katastrophe tritt ein oder was auch immer. Das ist Magie. Aber Gebet ist nicht Magie. Ich glaube, das Bild, das die Bibel gibt, Gebet ist geistliche Arbeit. Und dann ist es ein bisschen mehr wie den Haushalt machen. Weißt du, du kannst deinen Haushalt schon perfekt durchoptimieren und alles irgendwie, aber schlussendlich musst du ihn einfach machen. Und vielleicht, wenn du ihn perfekt durchoptimiert hast, bist du 10 Minuten schneller, aber du musst ihn einfach machen. Gebet ist geistliche Arbeit. Und Gott, und wir werden das in den weiteren Punkten noch sehen, Gott ist nicht einer, der schaut, ist jetzt dein Gebet perfekt gesprochen und ja, jetzt das erfüllen wir. Nein, das tun wir nicht. Das ist auch, da hat es noch irgendeinen Fehler drin. Es ist ein Zusammenspiel mit Gott und wir müssen uns wirklich von dem Gedanken verabschieden, von ich spreche das richtige Gebet und ich hänge am Schluss noch ein im Namen Jesus dran, damit es auch noch ein bisschen wirkungsvoller wird. Und einfach so in seinem Namen beten. Das hat mit einer Einstellung, mit einer Herzenshaltung zu tun. Und nicht es mit im Namen Jesus hinten dran hängen. Natürlich darfst du das machen. Versteht mich ja nicht falsch. Ich rede auch nicht gegen das. Aber wir müssen das wirklich ein bisschen mal hinterfragen. Fangen wir an Floskeln beten? Tun wir Sachen beten, weil wir irgendwie denken, das ist heiliger oder gewichtiger? Dann sind wir im Zauberspruch-Business. Aber wenn wir im Glaubens-Business sind, dann reden wir von Herz zu Herz. Dann reden wir zu unserem Vater. Dann reden wir zu Jesus. Und bitten ihn und bringen unser Anliegen wirklich vor ihn, wo wir haben. Und nochmal mega wichtig. Ich weiss, ihr könnt wieder in die Kerbe reinhauen von jetzt hast du halt einfach zu wenig gebetet. Es ist ein Punkt, der mitbestimmt. Aber definitiv nicht der allein Bestimmende. Unbedingt. Ein weiterer Faktor, den wir sehen, ist die Anzahl Personen, die beten. Und wenn wir nämlich über Gebet als geistliche Arbeit nachdenken, dann ist das plötzlich logisch. Weil, ist klar, oder? Wenn du einen Haufen Stein von A nach B tragen musst, dann bist du einfach schneller, wenn du das Zehnte machst, als wenn du es alleine machst. Aber damit ich es jetzt auch noch biblisch untermauere, die Aufforderung zum gemeinsamen Gebet ist häufig. Also wir haben hier einfach eine ganze Liste von Stellen zum Beispiel, wo gemeinsames Gebet drinnen wirklich wichtig ist. Und Jesus betont das auch nochmal einig in dieser ganz wichtigen, in dem Vers, von wenn zwei von euch übereinkommen. Etwas, für, dass sie darum bitten wollen, so sollen sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was wir aus dem nehmen können, ist ganz klar in der Bibel, es ist nicht das Gleiche, wenn du allein bist, wie wenn du das Dritte oder das Zweite bist. Es macht also einen Unterschied. Aber, auch ganz wichtig, im Jakobus lesen wir, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das ist eines Gerechten, he? Also, wenn du alleine bist, ist wegen dem dein Gebet nicht völlig nutzlos und hat sowieso keine Wirkung und alles. Es ist einfach, du hast einen grösseren Impact, du schaffst mehr geistliche Arbeit, wenn du miteinander für etwas einstehst. So, es bleiben immer noch ein paar Punkte übrig. Nummer 6. Ui. So, der freie Wille vom Mensch. Ja, Es fängt schon ganz vorne in der Bibel an. Bei Adam und Eva. Wir kennen die Geschichte vom Paradies und vom Baum. Und habt ihr gewusst, dass der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, der hat Gott aus lauter Liebe dort hineingepflanzt? Weil das war die Ausstiegsmöglichkeit gewesen. Wenn Adam und Eva keine Möglichkeit gehabt hätten, zum Nein zu sagen zu Gott, dann hätten sie Gott auch gar nicht wirklich können lieben. Ich bin froh, ist meine Frau gefragt worden, ob sie wirklich mit mir in die Ehe eingehen will. Und ich bin auch gefragt worden und wir beide haben gesagt, ja, ich will. Wenn ich einen Roboter gebastelt hätte, der dann neben mich hergestellt hätte und ihn so programmiert hat, dass jedes Mal, wenn er gefragt wird, ob er mich heiraten will, er sagt, ja, ich will. Wäre das Liebe? Das wäre keine Liebe. Also Gott hat sich entschieden, unsere Welt so zu gestalten, dass du einen freien Willen hast. Und damit hat er sich eingeschränkt. Er hat sich für ein Setting entschieden und wir können sich noch lange darüber Gedanken machen. Dürfen wir gerne machen, ich rede auch gerne mit. Aber wir müssen akzeptieren, er hat das so wollen und wir haben einen freien Willen. Und einer hat noch gesagt, die Hölle ist ein Beweis dafür, wie ernst dass es Gott nimmt mit dem freien Willen. Also, die Tatsache, dass du deine Ewigkeit in der Gottesferne kannst verbringen, zeigt eigentlich, wie ernst er das wirklich nimmt, mit du kannst dich entscheiden, ob du mit Jesus oder ohne Jesus willst leben. Du kannst dich entscheiden für ein Leben mit dem, was das Leben gegeben hat, was das Leben ist, oder du kannst dich für das Gegenteil entscheiden. Und gerade der freie Wille ist bei Gebet für Herr, mach, dass sich mein Ehepartner bekehrt. Oder Herr, meine Arbeitskollegen, du siehst, ich verändere du sie. Was macht dort das Gebet? Gott geht nicht her und vergewaltigt den Mensch und der steht am nächsten Morgen auf und plötzlich ist er fromm oder plötzlich hat er seine schlechten Angewohnheiten abgelegt. Aber was ich glaube, ist, das Gebet schafft dort den Raum für Gottes Geist zum Wirken, wo Klarheit kann kommen kann, auch von der Offenbarung, wo das echte Wesen Gottes immer klarer dieser Person vor Augen geführt wird. Und natürlich ist in dem Prozess, wenn die Person erkennt, wie Jesus wirklich ist, dass er es wirklich gut mit mir meint, mich wirklich liebt, sich wirklich für mich hergegeben hat, sogar ans Kreuz gegangen ist für mich. Wenn du das erkennst, dann ist die Chance immer grösser, dass du dich natürlich für die echte Schönheit und für den tollen Jesus einfach wirklich entscheidest, weil du wirklich checkst, der hat das ja wirklich gemacht. Der hat das wirklich gemacht. Und ich glaube, das passiert, dass die Offenbarung immer genauer wird, weil Gott hat sich schlussendlich in Jesus perfekt offenbart. Er hat uns gezeigt, wie er ist. Aber dass die Leute Gott ablehnen, hängt sehr oft damit zusammen, dass sie gar nicht checken, wer er wirklich ist. Und das ist eine Strategie von Satan, dass er auch einfach die Offenbarung und das Bild von Gott vernebelt, verfälscht. Und das, glaube ich, ist Gebet genau der wichtige Punkt. Dass wir immer klarer, dass die anderen Personen klarer können sehen, dass Gott Raum bekommt, um sich auch dort selber offenbaren und zu werben und anzuklopfen am Herz. Oder dass Gott klopft nachher an bei diesen Personen. Und dann können sie auftun oder auch nicht. Und darum ist es immer, der freie Wille hat einen Einfluss, sowohl bei dir, als auch eben bei denen, die du dafür bettest. Ja, das wäre es jetzt mit der Bekehrung. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir jetzt im Hinterkopf behalten müssen. Der Verkehr. Stau, Autos, du bittest Gott darum, dass er dich bewahrt. Ja, das wird er machen. Das Problem ist, wenn sich einer, der dort drin hockt, im Auto, entscheidet völlig unverantwortungsvoll mit 100 innerorts durchs Dorf durchzufahren und dann irgendwie einen über den Haufen fährt und dann etwas passiert, dann das ist eine vertragte Situation. Ich bin froh, bin ich denn nicht Gott? Aber das Dumme ist, der Typ hat einen freien Willen gehabt. Und manchmal sind dann so Sachen, wo Verkettungen, die hier zusammen passieren, wo dann schlichtweg nicht war, Gott hat seine höheren Pläne gehabt, sondern irgendeiner hat das Gefühl gehabt, er muss, weiß auch nicht, was er wieder für einen Seich machen, und Gott hat vielleicht das Möglichste noch gemacht, um, ja, ich bin froh, Gott schaut da drüber, aber wir müssen uns manchmal in solchen Situationen auch bewusst sein. Und dann haben wir den Pharao. Aha, das Bild ist am falschen Ort, egal. Also der Pharao. Jetzt kommen wir mit dem Pharao und sagen, ja, aber. Was ist mit dem lieben Pharao? Schließlich hat ja Gott ihm das Herz verhärtet, sodass er Gott nicht hat können erkennen. Wenn wir nachschauen im Hebräischen, steht eigentlich das Wort drin für festigen oder stärken. Also was dort passiert ist, ist das eigentlich das, was der Pharao sowieso schon in seinem Herz hatte. Er hat nämlich Gott schon viel früher immer abgelehnt. Ist dort einfach, es ist stärker geworden. Das ist auch ein Zeichen, das manchmal passiert. Wenn der Geist kommt, schiessen sich Leute noch viel stärker gegen Gott ein. Es ist schmerzhaft, das manchmal zu sehen, aber das ist auch etwas, das wir beobachten können. Und jetzt der letzte Punkt ist auch noch der Lebensstil. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, zum Beispiel, dass wir übergewichtig sind und rauchen. Und wenn du dann an Krebs erkrankst, ja, ich sage nicht, es ist eine 1:1 Korrelation, aber wir haben auch ein bisschen Mitentscheidungsgelegenheit, ob wir an gewissen Sachen erkranken, wenn wir einen gewissen Lebensstil führen. Und noch können sagen, Gott, wieso bin ich jetzt krank? Ich sage nicht, dass es der einzige Punkt ist. Und ich sage auch nicht, Gott hat es vielleicht auch bei vielen schon verhindert. Aber es ist etwas, das mitentscheidet, wo wir uns auch ein bisschen bewusst sein müssen. Wir haben einen freien Willen. Und gewisse von unseren Handlungen haben gewisse Konsequenzen. Oder? Ich meine, wenn du dir dein Messer nimmst und den Finger schneidest, ja, dann blüht es. Das mit dem Krebs ist jetzt vielleicht ein komplexeres, ist nicht so eine direkte Konsequenz, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unsere Handlungen haben Konsequenzen. Was ist die Quintessenz jetzt von diesen Punkten bisher? Ja, die Welt ist leider kompliziert, weil das ist alles, das macht es jetzt furchtbar kompliziert. Das ist definitiv nicht mehr so eine schwarz-weiß, klar, nicht klar Antwort, sondern das ist jetzt ein bisschen diffus. Aber wir müssen das, glaube ich, einfach akzeptieren in dem Punkt, dass unsere Welt in dem Aspekt wirklich kompliziert ist. Und es ist offenbar auch so, dass halt die Kompliziertheit jetzt von dieser Welt und auch sich im Glauben überträgt, wie wir mit Jesus vorwärts gehen in dieser komplizierten Welt. Und das Akzeptieren, das ist noch ganz wichtig. Das ist nicht so ein Friss oder Stirb akzeptieren. Jesus kommt nicht und sagt, akzeptieren, kompliziert, verstehst du das nicht? Nein, so ist Jesus nicht. Er geht mit dir durch das Ganze durch. Und er ist ja der, der den ganzen Durchblick hat in diesem Riesenwald. Aber darum ist es ja so toll, dass er mit dir mitgeht. Und dich eben nicht allein lässt. Und wenn du dir dummerweise in den Finger geschnitten hast, nicht gesagt, selber die Schuld. Schau, ich habe das ja gesagt. Sondern er tröstet dich gleich. Und er ist Meister drin, aus dem Scheissdreck, Entschuldigung, wo passiert, das Beste daraus zu machen. Römer 8, 28. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott wirkt zum Guten mit. Ich meine, sehr wahrscheinlich ist das meiste, wo wir das Gefühl haben, wo Plan A ist, ist Plan B oder C oder D. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass aus dem übelsten, dunkelsten, miesesten Dreck wieder Schönheit kann kommen, wieder kann Heilung kommen, wieder kann das Beste rauskommen. Das ist Gottes Wesen. Und seit ich mir dessen bewusst bin, dass es irgendwie ein bisschen komplizierter ist, habe ich irgendwie, bete ich viel lieber. Und übrigens, ich weiß auch nicht, seit da habe ich eine höhere Gebetserfüllungsquote. Es ist erstaunlich. Seit ich irgendwie mir dessen bewusst bin und einfach ehrlicher zu Jesus gehe und sage, ja, es ist manchmal kompliziert, aber seither geht das irgendwie besser, weiß nicht. Bin gespannt, ob ihr auch vielleicht noch so ein Zeugnis habt. Wir kommen zu einem weiteren Punkt. Der freie Wille von geistlichen Wesen. In diesem Punkt ist es wirklich so, dass das für die sichtbare Welt gilt, gilt auch in der unsichtbaren Welt. Geistliche Wesen, Engel und Dämonen, ganz einfach. Die Engel, die dienen Gott, Dämonen stellen sich Gott in den Weg und ihm entgegen. Und eben der Teufel und seine Dämonen, die haben auch irgendeinen freien Willen. Und Satan wird auch als Fürst von dieser Welt bezeichnet. Und das heisst, er hat einen ziemlich grossen Spielraum. Wie gross genau, das wollen wir nicht jetzt diskutieren, und das ist auch Gegenstand von Diskussionen, aber er ist da und hat Einfluss. Und es gibt sogar auch Hinweise in der Bibel, dass der Teufel einmal der höchste von allen Engeln war und sich nach einer freiwillig entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Und nachher ist er eben zu Satan geworden. Einmal war der Engel vom Licht und so. Und ein Drittel von allen Dämonen, also auch mit Vorsicht zu geniessen, von allen Engeln, Entschuldigung, haben sich nachher auch entschieden, sich gegen Gott zu stellen. Und genauso wie Engel für die Erfüllung von Gebet kämpfen, kämpfen Dämonen dagegen. Wir sehen im Buch Daniel etwas ganz Faszinierendes. Der Daniel, wo man könnte sagen, der war mit Gott gewesen. Der hat definitiv viele Sachen, die er hat können, im Griff haben, hat er im Griff gehabt. Und trotzdem ist seine Gebetserhörung 21 Tage verzögert worden wegen dem Fürst von Persien. Das ist irgendwie so in der geistlichen Welt so ein... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß etwa gleich viel wie ihr dort. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass das einen Einfluss hat. Dass obwohl er voller Glauben, voll Vertrauen, freiwillig, alles irgendwie im grünen Bereich war. Und doch ist sein Gebet verzögert worden, weil in der geistlichen Welt Dämonen dagegen gestanden sind. Und jetzt, es kommt noch dicker. Es kommt sogar noch die Anzahl und die Stärke von diesen geistlichen Gegnern darauf an. Weil in dieser Episode mit dem Daniel sehen wir, dass nachher der Michael hat irgendwie einen von den höchsten Engeln, der Engel musste Michael assistieren gegen den Fürst von Persien, und er hat nachher auch schnell wieder gesagt, der Bote, ich muss Michael nachher wieder helfen. Also anscheinend gibt es da, die müssen sich auch einander aushelfen. Wir sehen aus dieser Stelle, dass es offenbar zwei Engel stärker sind als nur einer. Und offensichtlich, dann gilt das ja auch für die Dämonen. Und da ist einiges los bei denen. Und genau, dass, wenn wir davon ausgehen, dass eben wir können Gottes Willen behindern oder unterstützen, dann können das natürlich Dämonen und Engel auch. Und es ist noch so, dass wir sehen dann noch mehr, dass auch der Elisa zum Beispiel hat für den Gehasi betet, dass er die geistliche Armee sieht. Oder? Und er betet dann, Herr, öffne ihm, dass er sieht. Und dann hat der Gehasi hat ja dort irgendwie die Wahnsinnsarmee von Gott gesehen, wo nachher hat er plötzlich einen Blick in die geistliche Welt hineinbekommen. Und das zeigt, es ist, dort tobt ein Kampf. Es tobt effektiv ein Kampf in der geistlichen Welt, und Gebetserhörungen bleiben manchmal auf der Strecke wegen dem. Der dämonisierte Mann in Markus 5 viele Dämonen, der Legion, oder? Ganz, eine Legion ist dort drin gewesen. Und offensichtlich, wenn du mehrere Dämonen hast, eben, sind die stärker. Es gibt auch unterschiedlich starke Dämonen. Weil der dämonisierte Bub in Markus 9, der hat Jesus gesagt, der kann nur durch Gebet und Fasten austrieben werden. Und übrigens, das ist noch ein Hinweis, dass offensichtlich auch Fasten einen Einfluss darüber hat. Also Fasten kann anscheinend Gebet verstärken. Das ist auch, was wir aus der Bibel so sehen. Und generell ist der geistliche Kampf in der Bibel immer wieder ein Thema, dass es da zu und her geht in dieser geistlichen Welt. Und gerade auch darum möchte ich jetzt noch einen kleinen Exkurs machen über geistliche Angriffe. Weil wir haben jetzt gehört, es ist einiges los in der geistlichen Welt. Aber es ist wichtig, dass die Bibel räumt dem Ganzen übrigens nicht so viel Raum ein wie allen anderen Themen. Und darum wäre es jetzt auch falsch, wenn du noch hinter allem und jedem in deiner Welt, was plötzlich in deinem Leben passiert, würdest irgendeinen Dämon oder einen Engel oder irgendetwas sehen. Es gibt die Gabe von der Geisterunterscheidung und dort gibt es auch Leute, die haben ein besonderes Gespür dafür und die sehen da viel mehr in die geistliche Welt rein. Und das ist super, weil die haben dann ein bisschen mehr Durchblick über gewisse Zusammenhänge. Aber wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass der, der in uns ist, ist grösser als der, der in der Welt ist. Also Jesus ist grundsätzlich Sieger. Und wir können uns auch durch unser Verhalten einen Haufen Widerstand einbrocken und noch können sagen, ja, ich habe jetzt gerade geistliche Angriffe, ist einfach ein bisschen eben die Sachen vergeistlicht, obwohl es ganz banal ist. Und manchmal, genau, hat man auch einfach Pech, oder? Und Angriff kann aber auch der sein, geistlich, wenn im falschen Moment die falschen 5% von deinen Gedanken aktiv sind. Wenn du im falschen Moment zum Beispiel plötzlich total demotivierte Gefühle, schwere Zweifel und Sachen über Sachen hast, wo sonst gar nie ein Thema sind. Aber ausgerechnet genau in dem Augenblick, genau dann, wenn du die Predigt halten oder den Lobpreis oder was auch immer, genau dann kommen die Gedanken, oder? Und das können wirklich geistliche Angriffe sein. Aber wir wissen, dass Jesus die Gewalten entwaffnet hat. Er hat sie als Kreuz genagelt und sie am Pranger gestellt. Er hat öffentlich über sie triumphiert. Jesus ist Sieger. Dessen dürfen wir uns wirklich bewusst sein in dem Ganzen inne. Wenn es darum geht, wir sind der geistlichen Welt nicht hilflos ausgeliefert. Jesus ist Sieger. Das ist das, was zählt. Und wir sehen sogar in der Genesis am Anfang, im 1. Moses, wo Gott die Welt schafft, sehen wir, das ist fast eine Abarbeitung von Machtdemonstrationen Gottes, wo er antike Götter, wo die Leute daran geglaubt haben, zu der früheren Zeit, wo er eine nach dem anderen völlig entwaffnet. Der Mondgott wird zur Leuchte von der Nacht, der Sonnengott wird auch zum Lichtli, wo der Tag erhellen darf, die Mayim, die schrecklichen Wasser, denen gebietet Gott einfach mal schnell einhalten und sagt, bis hierher und nicht weiter. Und einfach, also, durchs Band weg, unser Gott ist grösser. Das dürfen wir mitnehmen, unbedingt. Der letzte Punkt ist das Vorhandensein von Sünde. Manchmal müssen wir sehr sündiges Verhalten aufgeben und Buße tun, damit Gott kann wirken kann. Zum Beispiel in Josua 7, wo sie die Niederlage bei Ai eingefahren haben, weil der Achan ja dort nicht erlaubterweise Gold gestohlen hat und so. Ist noch der Josua vor Gott gegangen und hat ihn angefangen und gesagt, Herr, wieso und bla bla. Und Gott sagt, wieso liest du auf meinem Angesicht? Es hat einen gesündigt in eurem Lager. Das ist wie der Mann, der seine Frau misshandelt daheim und Gott bittet, Herr, mach, dass sie mich liebt. Ich möchte mehr von ihrer Liebe, bitte du sie verändern, dass sie liebevoller zu mir ist. Ja, hör doch zuerst auf, deine Frau mal schlagen oder ihre Schlötterli anhängen. Das ist das Prinzip, wo manchmal wirklich Gebet kann verhindern kann. Der 1. Petrus 3,7 sagt er auch, wir sollen wirklich schauen, dass wir im Reinen mit unserem Ehepartner sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und das ist nicht nur die Ehe, aber das ist auch generell, das sind Beziehungen oder generell Sündigs oder wir können es eben auch schrecklich Zielverfehlung oder all das Verhalten, das nicht zielführend ist, kann Gebet wirklich effektiv verhindern. Und er sagt auch, Jesus sagt, wir sollen vergeben, damit uns selber auch vergeben wird. Und das ist es, wir können reinigen, vergeben, Sünden vom Tisch wischen und so Raum schaffen, dass irgendwie geistliche Arbeit kann passieren. Oder? Es ist wie, wenn die Sünde da ist, wie willst du denn auf dem modrigen, verlotterten Boden ein Haus bauen? Das geht gar nicht. Da kannst du noch so viel geistlicher Arbeit Steine drauflegen, wenn das Fundament ein Quatsch ist. Dann geht das Haus früher oder später zusammen, da kommt eh nichts stand. Oder wenn wir jetzt wieder in der geistlichen Arbeit denken, dann musst du erst mal sauber das Fundament machen. Und wiederum, ganz wichtig, es ist nicht der einzige Punkt. Also, wir haben 9 verschiedene Punkte angeschaut, wo können darüber mitbestimmen, dass Gott, dass das Gebet in Erfüllung geht oder nicht. Und ganz wichtig, die Liste ist nicht abschließend. Wir haben zum Beispiel Sachen wie Fasten, Hände auflegen, in Sprachen reden, einfach Sachen, die wir alles auch noch sehen in der Bibel, dass sie auch in der geistlichen Welt noch Einfluss haben, sind da gar nicht erst drauf. Und ich habe mir jetzt erlaubt, dass ich die Liste mal schnell einfärbe. Ui, das ist ganz schlecht. Ich habe nicht gedacht, dass man es nicht so gut sieht. Okay, egal. Ihr schafft das. Also, grün ist das, wo du einen grossen Einfluss drauf hast. Dann orange, was man jetzt so schlecht sieht, ist das, wo du medium Einfluss drauf hast. Und dann habe ich noch so die rote, das ist null Einfluss. Oder das wäre zum Beispiel Gottes Wille. Okay, der Abraham und der Moses sind da Ausnahmen. Aber, oder sagen wir nahezu null. Dann da der freie Wille vom Mensch. Forget it. No way. Der freie Wille von geistlichen Wesen. Also, nein. Weiss nicht, wie dort Einfluss drauf hat. Und wie viel und wie stark seine geistlichen Gegner sind, die hier auffahren werden, sehr wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig Einfluss drauf. Genau. Und dann gibt es noch 2 Punkte, wo weder Gott noch du einen Einfluss drauf haben. Und jetzt schnell zurück zu der Umfrage. Also, wer ist für deine unerfüllten Gebete verantwortlich? Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, würde ich mir einmal hoffen, dass da noch viel mehr würde reinschreiben. Ja, ich weiss es nicht. Schau, die ehrlichste Antwort ist, wir wissen es nicht. Und was bedeutet das jetzt konkret? Wir werden selten wissen, wieso ein Gebet nicht in Erfüllung gegangen ist. Es kann sein, dass dir Gott durch ein prophetisches Wort oder durch einen Eindruck einen Fingerzeig darauf gibt, wieso das etwas so gekommen ist. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wieso gibt es die harten Schicksalsschläge? Wieso passiert all das furchtbare Leid? Die üblen Sachen, die wir durchs Leben durchmühen? Wir können es nicht wissen, weil wir leben in einer komplexen Welt, wo es eine ganze Liste an Möglichkeiten gibt, wieso etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und eigentlich, die Vereinfachung ist, ja, mein Sohn, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, das ist nicht ganz falsch. Schlussendlich ist es nicht ganz falsch. Aber es ist eben doch ein bisschen oder eben sehr falsch. Weil das zeigt nachher wieder, dass der Herr in seiner ach so guten Gedanken irgendwelche furchtbare Sachen hat und er sagt, schau da, dem Rudi, dem können wir jetzt noch schnell etwas reinbrocken, der mag das tragen, das ist kein Thema, oder? Und nein, es kann auch einfach sein, dass es andere Gründe gehabt hat, dass geistliche Angriffe dahinter gestanden sind. Es kann sein, dass eine Verkettung von diesen Punkten ein Grund gewesen sind, wieso dass das doch so gekommen ist. Und einfach, Gott hat nur gute Gedanken und darum lässt er deinen Ehepartner sterben. Gott hat gute Gedanken, darum kommst du behindert auf die Welt. Gott hat gute Gedanken. Nein. Nein, nein, nein. Das ist eine Vereinfachung. Und eine Lüge. Und die führt zu sehr grossem Schaden. Wie soll ich mich so richtig von ganzem Herzen in Jesu Gegenwart bewegen, wenn jederzeit ich muss Angst haben, dass er mit seinen guten Gedanken wieder irgend so, schau, da komm, Adi. Das ist nicht Jesus. So ist er nicht. Und darum sind, und auch die Sachen mit, ich habe einfach zu wenig geglaubt, oder? Du hast einfach zu wenig geglaubt, du hast einfach zu wenig gebetet. Das ist einfach auch so. Ich sage nicht, dass es nicht der Fall sein kann. Ganz wichtig, ich sage nicht, dass nicht Gott auch uns manchmal Dreck fressen lässt, damit nachher etwas Gutes daraus passieren kann. Das sage ich alles nicht. Das lesen wir in der Bibel. Wir lesen auch, dass Leute, die an Jesus geglaubt haben, sind nachher gesteinigt worden. Der Stephanus. Das ist das, was wir in der Bibel lesen. Aber zu glauben, dass Gott alles, so, was in dein Leben hineinkommt, durch seine tolle Güte für dich so parat gehabt hat, ist eine Vereinfachung, die nicht stimmt. Wir haben wirklich heute gesehen, dass es ganz viele verschiedene Punkte gibt, die ein Grund sein können, dass es eben in eine Fülle geht oder nicht. Und wir leben in einer Welt, die wirklich jetzt komplex ist. Weil eigentlich kannst du sagen, ja, merci Adi, alles was du jetzt gemacht hast, ist mir das Leben schwer. Weil jetzt habe ich nicht nur 2 oder 3 Gründe, nein, jetzt habe ich eine ganze Liste und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr draus. Was kann ich überhaupt noch machen? Weil es kann ja sein, dass nicht mal Gott kann meinen Fahrlehrer verändern, dass ich endlich der Fahrprüfung komme. Oder, weil wenn der ja nicht will, dann... Also, erstens, ich glaube, oder nicht ich glaube, ich habe erfahren, am Anfang ist es ein Schock. Irgendwie sich bewusst zu werden, dass das mit diesen Gebetserhörungen komplizierter ist, als man sich gewünscht hat. Und dass unsere Welt komplexer ist. Aber wir haben Jesus. Und wir haben bedingungslose Jesus-Wort. Jesus, der kommt und zu dir redet und Sachen sehr bedingungslos sagt. Er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist unser Jesus. Er ist bei dir. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und wenn Sachen in deinem Leben zerbrechen, wenn du an dein äußerste Ende kommst, wenn es emotional gar nicht mehr geht, wenn es umständlich gar nicht mehr geht, wenn Schmerzen überhand nehmen und wenn du wieder hier würdest schreien und sagen, ich will nur noch sterben, wenn das der Fall ist, dann ist Jesus so bei dir. Das ist das, was er gesagt hat. Vielleicht hat es nicht mal einen sinnvollen Grund. Vielleicht ist es einfach völlig feurig, dass das so ist. Kann sein. Aber dann ist Jesus bei dir. Und das ist so. Er ist immer bei dir. Und wenn ich auf eben das finstere Todestal, im Psalm 23, Jesus, er ist bei uns. Und so, und es geht weiter, oder? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Und dort hinten dran kommen noch die geistlichen Gewalten und Fürstentümer und all das kommt dann im Römer 8, 38 noch hinten nach. Egal, nichts kann mich von dieser Liebe in Jesus trennen. Nichts. Nicht einmal das Todestal, nicht einmal die Gewalten, nicht einmal Satan höchstpersönlich. Niemand. Und übrigens, nicht einmal deine Dummheit. Nicht mal du selber. Unser Vater ist gut und er ist für uns. Und darum können wir eigentlich zu der Quintessenz kommen. Was müssen wir denn machen, zum Gebetserhörungen erleben? Wir müssen einfach glauben an einen grossen Gott haben. Und es gibt so eine absolut wunderbare Geschichte von einem Evangelist, der in ein Dorf gegangen ist. Und dann hat es dort einen Bub gehabt, wo geistig eingeschränkt war. Der hat das Evangelium irgendwie nicht verstanden und so. Das war ein bisschen zu kompliziert für ihn. Und dann hat er ihm gesagt, schau, Jesus ist wie dein Daumen. Er ist immer bei dir. Und wenn du einmal mal Angst hast oder überfordert bist, dann heb deinen Daumen. Dann ist Jesus ist immer bei dir. Dann heb dich an Jesus. Und der Bub, der hat es gebraucht, um noch von den Schäfen, die sie hatten, ein bisschen auf sie aufzupassen. Und es hat dann den Augenblick gegeben, wo es irgendwie ein Gewitter gegeben hat und die Schafherder irgendwie ein bisschen wahnsinnig gegangen ist. Und nachher ist er dann irgendwie überfordert gewesen dort und er war dann alleine gewesen. Und wo es irgendwie gekommen ist, dann haben sie ihn plötzlich gesucht, oder? Dann ist er irgendwie weg gewesen und die Schafherden völlig verstreut und ein riesen Chaos. Und der Arm ist dann irgendwie so einen Berghang durchab gestürzt und ist leider tot gewesen. Aber wo sie ihn gefunden haben, ist er so gewesen. Und das zeigt, so soll es sein. Es ist so simpel. Selbst für jemanden, der geistig eingeschränkt ist, Jesus ist immer bei dir. Egal durch welchen Dreck du durchgehst. Nimm das mit. Wir haben einen guten Gott, der wirklich mit dir ist. Ja, aber was ist, wenn Gott uns testet? Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Ja, und was ist denn mit dem Hiob? Ja, der Hiob. Ich muss es jetzt ein bisschen kurz halten, sonst schaut es aus. Die Quintessenz von diesem Buch ist eigentlich in diesem Vers. Gott kommt nach dieser ganzen Geschichte zum Hiob und sagt, wer verfinstert den Ratschluss des Herrn mit Worten ohne Erkenntnis? Und der Hiob sagt das auch. Und sagt, er repetiert das und sagt, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Weil nachdem die Freunde auf Hiob eingeredet haben, kommt Gott und macht eine ganze Reihe, also Sachen von, kommst eigentlich du draus wegen dem Eis und wegen, wenn die Hirschkühe ihre Jungen haben. Und, also Gott tut dort in dem Abteil eigentlich im Hiob zeigen und dann hat es auch noch die Stelle mit dem Behemoth und so und das sind dann auch so eigentlich babylonische Gottheiten gewesen und so. Also er zeigt dort den Krieg in der geistlichen Welt, er zeigt die Komplexität von der Schöpfung und dass eben die Welt ein bisschen kompliziert ist und das zeigt Gott im Hiob. Und nachher tut der Hiob auch Buß übrigens und sagt, es tut mir leid. Und eben insbesondere das ironische, so, ja, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist eigentlich theologisch äußerst fragwürdig. Weil das hätte Hiob ziemlich aus einer Bitterkeit rausgesagt. Und dann einfach davon auszugehen, eben, Gott in seiner Güte nimmt er dein Kind, darfst du sie jetzt zu Grabe tragen, merci, das, ja. Ist, wir wissen es jetzt, es gibt andere Gründe, oder es kann auch andere Gründe geben. Und wir dürfen wirklich an einem guten Gott festhalten. Gott ist wirklich gut alle Zeit. Ich möchte noch schnell beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gute Gedanken über unser Leben hast und dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns so gut wie möglich erklärst, wie komplex halt die Welt ist und dass wir ein bisschen dürfen Einblick haben, über wo du überall am Arbeiten bist, wo wir nicht mal sehen. Danke vielmals, verlässt du uns nie. Und bist du bei uns, wenn wir durch unsere finsteren Täler gehen. Bist du bei uns, bringst uns Hoffnung, wenn wir keine Hoffnung mehr können finden. Danke, Jesus, dass du wirklich da bist. Und dass du so gut mit uns meinst, uns nie verlässt. Danke, Jesus. Amen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, wenn du noch irgendeine Frage hast, die dich bewegt, dass du sie hineinschreiben kannst. Und dann werden wir nach der Lobpreiszeit noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um die dringendsten 1-2 Fragen zu beantworten. Gut, die Frage, die am meisten noch geliked wurde, ist, wenn man längere Zeit für eine Situation betet, die einem selber belastet, sie sich aber einfach nicht ändert. Wie weiß man, wenn es Zeit ist, sich zu distanzieren und aufzuhören, weil man loslassen will oder auch vielleicht, wenn man sett? Oder wenn weiß ich, wenn ich an etwas dran bin, ob ich das jetzt weitermachen soll oder ob ich einfach vielleicht loslassen soll? Und zwei Teile. Also das erste Mal ist, frag auch einfach mal Jesus und erwart eine Antwort. Und zwar eine Antwort in beide Richtungen. Also bist offen, wenn du Jesus fragst. Und das zweite ist, sehr oft sind das ja Sachen, die einem emotional mega mitnehmen. Und wenn man emotional sehr angespannt ist, dann passiert sehr oft auch das. Und darum empfehle ich dir, dass in diesem Moment ziehe einen Freund oder eine Person von deinem Vertrauen bei und du mit ihr das einmal einmal besprechen und bitte vielleicht auch sie, dass sie kann in diesem Moment auf Gott hören. Oder geh auch du frag einen Seelsorger, das ist auch eine Möglichkeit, dass du das teilst mit einer anderen Person, wo wie von außen nochmal einmal einen Blick auf dein Leben geben kann und wo wir zusammen mit Jesus anschauen können, ist jetzt das etwas, wo du wirklich durch musst? Und das kann manchmal 20 Jahre sein, oder? Wir kennen so Zeugnisse. Oder sind das vielleicht Sachen, die du einfach loslassen musst, akzeptieren oder abhaken? Ja, das ist... Und dann eine andere Frage, die auch noch gekommen ist, ist... welche haben wir noch gehabt? Genau, die Frage ist, ob man dann alle Punkte muss... einhalten jetzt, wo du unter Kontrolle hast, damit dein Gebet in Erfüllung geht. Nein, es ist geistliche Arbeit und es geht nicht darum, dass du alles möglichst korrekt einhaltest und nur dann geht es in Erfüllung. Es sind aber sehr wohl Faktoren, die dazu beitragen, dass dein Gebet in Erfüllung geht. Also wenn du wettest, dass etwas unbedingt in Erfüllung geht und wenn es etwas sehr wichtig ist, dann mobilisiere andere Leute. Bis hartnäckig. Bleib dran. Ja, dann mach das, wo in deiner Macht steht. Unbedingt. Aber es wäre eben falsch, wie wir ja im Jakobus gesehen haben, zu glauben, dass es nur dann ist, wenn jetzt die ganze Gemeinde betet oder nur dann, wenn. So ist es nicht. Und ja, selbstverständlich ist es völlig legitim, wenn du Gott bestürmst mit dem, was dir auf dem Herzen liegt, aber behalte deine Ohren auf und lass, was er dir sagt. Er will mit dir reden. Es ist eine Beziehung und nicht nur eine Einrichtung.